Ja, Heiligabend 2022. Schon viele Weihnachtsbotschaften wurden gehalten, auch hier in dieser Gemeinde. Und genau genommen kennen wir viele Weihnachtsgeschichten. Manche werden vielleicht jetzt mit der Stirn runzeln und werden sagen, wirklich viele? Es gibt doch nur die Weihnachtsgeschichte nach Lukas, die wir ausführlich gehört haben. Und wenn man noch will, nach Matthäus. Ja, das stimmt. Aber man kann auch sagen, es gibt auch Weihnachtsgeschichten nicht nur nach Schreibern, sondern auch nach Empfängern. Wir haben gehört, wie die Weihnachtsgeschichte zu Zacharias gebracht wurde oder zu Zacharias und Elisabeth. Wir wissen, dass die Weihnachtsgeschichte auch zu Simeon und Hanna gebracht wurde. Wir haben erst hier in der Gemeinde vor kurzem eine Predigt darüber gehört. Wir wissen, dass die Weihnachtsgeschichte auch zu den Hirten auf dem Felde gebracht wurde. Und die Weihnachtsgeschichte wurde auch Josef gebracht. Und heute Nachmittag hören wir die Weihnachtsgeschichte nach Josef sozusagen. Ihr habt den Text schon gelesen und wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal Matthäus 1 aufschlagen. Matthäus 1 ab Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dies alles aber geschah, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt heißt, Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Lass uns noch mal kurz stille werden, können ruhig sitzen bleiben. Herr, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir auch für dieses Zeugnis des Engels an Josef. Und wir bitten dich herzlich, Herr, dass die Verheißung, die du auf dein Wort gelegt hast, auch heute wieder in Erfüllung geht, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt. Hab Dank, Herr, für dein Wort. Amen. Wir haben ja schon einen ganz guten Überblick bekommen über die Weihnachtsgeschichte. Als erstes wird sie, wenn ihr so wollt, indirekt Zacharias angekündigt, als er im Tempel diente und gehört hat, ich soll Johannes, den Vorläufer des Herrn, oder vielmehr meine Frau, zur Welt bringen. Und dann bekommt 6 Monate später Maria vom Erzengel Gabriel diese Ankündigung, dass sie den Herrn Jesus gebären wird. Und dann geht sie relativ unverzüglich zu ihrer Cousine Elisabeth, besucht sie und bleibt bei ihr 3 Monate kurz bis vor die Geburt von Johannes dem Täufer. Und dann kehrt sie in ihre Heimat zurück. Und langsam wurden dann selbstverständlich auch die Zeichen ihrer Schwangerschaft deutlich. Ja, wir haben ja einen Statistiker hier in der Gemeinde. In den letzten und nächsten 24 Monaten werden 20, so Gott will, 20 Kinder in dieser Gemeinde geboren. Nicht auf diese Art, aber 20 Mal sehen wir auch die Zeichen der Schwangerschaft. Ja, das ist ziemlich nach einigen Monaten unmissverständlich und eindeutig. Und das war wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, es ist nicht genau überliefert, wann Josef diese Erscheinung des Engels hatte, aber auf jeden Fall wird gesagt, Josef bekam größte Zweifel. Bestimmt hat die Verlobte Maria ihm ganz am Anfang gesagt, du hör mal, da war der Erzengel Gabriel bei mir und hat gesagt, ich werde den Jesus, den Messias, den wir seit Jahrtausenden erwarten, ich werde den zur Welt bringen. Ich habe keine Ahnung, wie Josef in dem Moment reagiert hat. Es ist in der Schrift nicht überliefert. Aber als sie dann richtig schwanger wurde, wenn ihr so wollt, Als es dann wirklich sichtbar wurde, vermutlich war das spätestens der Moment, wo Josef ganz große Zweifel bekommen hat. Wirklich? Ich war mit der Frau nie zusammen. Ich hatte keinen Verkehr mit ihr. Es versteht, damals war zwischen 6 und 12 Monate vorher diese recht offizielle Handlung, dass die Eltern eine Frau dem Mann ausgesucht haben. Und da wurde ein Vertrag geschlossen. Und das war eigentlich anders wie heute, das war eigentlich schon fast wie die Hochzeit. Und dann war halt noch 6 bis 12 Monate Bewährungszeit und in der Bewährungszeit wird sie schwanger. Josef hat wahrscheinlich bis dahin und ihr auch schon viele Geschichten gehört, wie es wohl zu der Schwangerschaft gekommen sein mag. Aber von einer Jungfraugeburt hatte auch Josef noch nicht gehört. Und dann kommt der Engel Gabriel zu ihm und redet mit ihm, weil er wollte sie tatsächlich heimlich entlassen. Ihr wisst wahrscheinlich, durch das mosaische Gesetz hätte Maria auch gesteinigt werden müssen, weil sie dem Josef versprochen war, vertraglich versprochen war, und sie war untreu, allem Augenschein nach. Aber es gab zu dem Zeitpunkt auch die Möglichkeit, eine Frau tatsächlich heimlich zu entlassen. Und davon wollte Josef Gebrauch machen. Und das ist wahrscheinlich just der Moment, wo der Engel zu ihm kommt und ihn ermutigt und ihm bestätigt, dass das wahr ist, was seine Frau Maria gesagt hat. Und er soll sie nicht entlassen. Er soll sie als Frau nehmen. Und er gibt ihm diese Verheißung, wie er auch Maria gegeben hat. Josef hatte Zweifel. Und so wie der Engel dem Josef davon überzeugen konnte, dass das in der Frau, in seiner zukünftigen Frau gezeugte, tatsächlich der eingeborene Messias ist, so will das Wort auch uns überzeugen, dass das Kind, was dort vor ungefähr 2000 Jahren geboren wurde, kein normales Kind war. Das war nicht irgendein Kind, sondern das war der eingeborene Messias, der dort im Stall vor 2000 Jahren nach Bethlehem kam. Für Josef war diese Geschichte sehr wichtig, weil er zweifelte. Und wahrscheinlich ist die Geschichte auch heute noch sehr wichtig, denn auch heute gibt es viele, die zweifeln. Josef bekommt mindestens 3 Botschaften von diesem Engel. Und das ist eine ganz einfache Gliederung. Und keine Angst, heute ist Heiligabend, es wird keine Stundenpredigt. Ich habe ein Limit bekommen. Aber deswegen nur 3 Punkte. Der Engel sagt dem Josef, Gott wird retten, Vers 21 und 22. Der Engel sagt dem Josef, Gott kann retten, der Vers 23, A. Und der Engel sagt auch dem Josef, Gott will retten, Vers 23, B. Der erste Punkt in Vers 21 und 22, Gott wird retten. Hört nochmal bitte auf diese Worte des Engels. Und sie, Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dies alles aber geschah, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist, dass durch den Propheten der spricht. Der Engel sagt Josef, der Herr wird durch dieses Kind sein Volk von seinen Sünden retten. Wenn wir heute diese Ankündigung hören, über 2000 Jahre später, dann ist das für uns relativ entspannt, oder? Weil wir sitzen ja buchstäblich im Regieraum Gottes. Wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Wir kennen dann, wie der Herr Jesus aufwächst. Wir wissen von seinem ersten öffentlichen Auftreten. Wir wissen von den 3 Jahren öffentlichen Dienst. Wir wissen von seiner Kreuzigung. Wir wissen von seiner Grablegung. Wir wissen von seiner Auferstehung und von seiner Himmelfahrt. Wir sind über 30 Jahre später, wir sind 2000 Jahre später. Aber bitte versetzt euch mal für einen Moment in die Lage von Josef. Er gehört zum Volk Israel, er wusste, ja, es soll ein Messias kommen und ja, dieser Messias soll das Volk von seinen Sünden retten. Und das soll jetzt geschehen? Ich bin ein ganz normaler Mann und meine Frau ist eine normale Frau und wir wissen aufgrund der Umstände, sie waren sehr, sehr arme Menschen. Dass sie später in einem Haus leben konnten, 2 Jahre später, als die Waisen zu ihnen kamen, und dass sie dann auch einigermaßen über die Runden kommen konnten, ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass die Waisen viele Geschenke mitbrachten, teure Geschenke. Aber die beiden kommen aus ganz armen Verhältnissen. Und da sagt Josef, wirklich, ich soll das sein. Ich soll derjenige sein, der Vater des Messias, der seit Tausenden von Jahren angekündigt ist, Das ist eine ganz andere Position wie wir heute. Könnt ihr euch in die Lage versetzen? Und diesem Josef sagt der Engel, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden, so wie die Propheten geredet haben. Und bitte einmal jetzt mitdenken. Der Engel benutzt die Prophetie, die das Volk Israel bis dahin kannte, als Beleg dafür, das, was jetzt geboren wird, das ist wirklich der Messias, der das Volk von seinen Sünden retten wird. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in den ersten 4 Kapiteln des Matthäus-Evangeliums nicht nur einmal ein Prophet bemüht wird, eine erfüllte Prophetie über den Jesus, über das Jesuskind, was jetzt geboren wird, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal, nicht fünfmal. Allein in den ersten, ist es mir vor diesem Weihnachten 2020 selbst auch noch nie aufgefallen. Allein in den ersten 4 Kapiteln vom Matthäus-Evangelium lesen wir 7-mal nach dem Propheten, so wie es der Prophet gesagt wird. 7 Ereignisse in Verbindung mit der Empfängnis und der Geburt Jesu. 7-mal wird gesagt, das geschieht alles so, wie die Propheten geredet haben. Weil wir ja nur so wenig Zeit haben, schnell der Überblick. Matthäus 1, die Jungfrauengeburt, so wie die Propheten geredet haben. Matthäus 2, Vers 5 und 6, der Geburtsort in Bethlehem. Matthäus 2, Vers 15, die Flucht nach Ägypten, wird in den Propheten vorausgesagt. Kapitel 2, Vers 17, das Kindermassaker. Herodes war eifersüchtig, wollte diesen Judenkönig, den Kontrahenten, töten und vernichtet alle Kinder unter 2 Jahren. Das Kindermassaker wurde in den Propheten angekündigt. Matthäus 2, Vers 17 bestätigt das. Und es geschieht. Matthäus 2, Vers 23, Jesus sollte ein Nazaräer genannt werden, weil nach der Flucht aus Ägypten ging er zurück nach Nazareth, nicht wieder nach Bethlehem. Matthäus 3, Vers 3, Johannes der Täufer als Vorläufer des Herrn Jesus kommt wirklich, so wie es die Propheten gesagt haben. Und Matthäus 4, Vers 14 bis 16, Jesus wird hier als das Licht der Menschen beschrieben. So genau, wie es der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Engel oder der Engel und auch die bezieht sich auf den Propheten und sagt, das, was jetzt geschieht, das wurde schon längst angekündigt. Wisst ihr, und jetzt nochmal bitte, das klingt sehr oberlehrerhaft, aber ich kann es nicht anders sagen, jetzt denkt nochmal mit. Für uns heute ist der Bezug auf Prophetie eigentlich gar kein so starkes Argument. Wir würden heute sagen, Prophetie von vor 3000 oder 2500 Jahren, wer weiß schon, ob das wirklich damals gegeben wurde. Versteht? Ja, dass im Jesaja zum Beispiel 53 der Tod Jesu so detailliert beschrieben wird, das wisst ihr wahrscheinlich, ich habe euch das schon oft gesagt, die liberalen Theologen, die konnten das nicht glauben. Die liberalen Theologen haben gesagt, das muss eine Prophetie sein, die ist irgendwann mal von den Jüngern oder später geschrieben worden. Aber so detailliert kann niemand den Tod Jesu voraussagen. Bis in die 50er Jahre dann die Schriftrollen von Qumran gefunden wurden. Und da wurde nachweislich, das kann man sogar wissenschaftlich nachweisen, durch Zerfallsmethode, nachweislich eine Kopie von Jesaja gefunden, die vor der Geburt Jesu lag. Und die war komplett. Und da war auch genauso beschrieben, dass der Jesus kommen. Alle die Prophetien, die meisten dieser Prophetien, die ich gerade genannt habe, sind dort enthalten, interessanterweise in Jesaja. Und auch diese detaillierte Beschreibung des Todes Jesu. Und jetzt geht mal zurück in die Zeit von Josef und versetzt euch in seine Lage. Wenn der Engel zu ihm sagt, das wird jetzt so geschehen, du weißt genau, du hattest keinen Verkehr mit dieser Frau. Und das wird eine Jungfrauengeburt, so wie der Prophet in Jesaja 7, Vers 15 gesagt hat. Für Josef war das ganz klar. Er hatte die Prophetie, er hatte das Alte Testament. Für ihn war das noch Zukunft. Versteht? Da konnte nichts irgendwie nacherzählt werden. Das war ein starkes Argument. Und auch für uns soll es ein starkes Argument sein, dass sich allein in dieser kurzen Zeit der Geburt Jesu 7 Prophetien über die Geburt Jesu erfüllen. Ich bin kein Mathematiker, aber hier sind kluge Leute mit im Saal. Rechne mal, wie wahrscheinlich ist es, dass allein eine Prophetie eintritt. Eine einzige. Und jetzt nimm das mal 7. Ich kann es nicht ausrechnen. Aber das ist das Argument, was der Prophet dem Josef gegenüber einsetzt. Das zweite ist, was er sagt, wenn er sagt, er wird sein Volk erretten von seinen Sünden, dann sagt der Engel auch, dieses Kind kann retten, so wie es der Prophet gesagt hat, weil er von einer Jungfrau geboren wird. Ich will den Punkt kurz machen. Wenn wir heute Jungfraugeburt hören, dann runzeln viele die Stirn. Wenn du auf der Straße jemanden fragst, glaubst du an Jesus, dann werden vielleicht sogar einige sagen, ja, ja, Jesus gab es. Vor 2000 Jahren war ein besonderer Mensch, hat Großes geleistet, hat viele Armen geliebt und hat Gutes getan und Gutes gesagt. Aber wenn du dann fragst, und von wem wurde dieser Jesus geboren? Wirklich? Auf übernatürliche Weise von einer Jungfrau? Ich kann mir vorstellen, du findest nicht mehr sehr viele, die das tatsächlich glauben. Ich habe keine aktuelle Statistik, aber allein in den 70er Jahren, das weiß ich zufällig, in den 70er Jahren glaubte schon weniger als die Hälfte der Theologiestudenten noch an die Jungfraugeburt. Ich weiß nicht, wie es heute in 2022 ist. In den 70er Jahren, ich habe zufällig halt diese Statistik im Kopf, glaubte schon weniger als die Hälfte, nicht der Menschen, sondern der Theologiestudenten an die Jungfrauengeburt. Ihr Lieben, die Jungfrauengeburt ist natürlich was Besonderes. Es ist unglaublich im wahrsten Sinne des Wortes. Auch für Josef war es unglaublich. Deswegen wollte er ja seine Frau entlassen. Aber der Engel, diese Lehre und diese Wahrheit ist wichtig. Weil schaut nochmal, wenn ihr die Bibel vor euch habt, an. In diesem kurzen Abschnitt, wo der Engel mit Josef redet, redet er viermal, oder die Schrift redet viermal von der Jungfrauengeburt. Vers 18, ehe er mit ihr zusammengekommen war, wurde sie schwanger befunden vom Heiligen Geist. Vers 20, denn das von ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Vers 23, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Und Vers 25, Josef erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte. Allein in dem kurzen Abschnitt wird viermal betont, dass es eine Jungfraugeburt war. Warum ist das so wichtig? Ihr Lieben, damit steht alles auf dem Spiel. Denn wenn der Herr Jesus das gezeugte Kind von einem Mann wie Josef gewesen wäre, dann wäre es ein ganz normales Kind, wie die, wenn Gott will, 20 Kinder, die hier in den 24 Monaten geboren wurden und geboren werden. So ein Kind kann vielleicht ein ganz liebes Kind werden und auch Großes vollbringen. Aber wisst ihr, was das Kind nicht kann? Dieses Kind kann keinen Menschen von seinen Sünden erretten. Von Sünden erretten braucht das Opfer, was so heilig ist, wie Gott selbst heilig ist. Das ist das Evangelium für Mathematiker. Das Opfer musste nicht mir gefallen. Das Opfer musste auch nicht dir gefallen. Das Opfer musste auch nicht dem Widersacher, Satan, gefallen. Wisst ihr, wem das Opfer gefallen musste, was für die Schuld der Welt gebracht werden musste? Es musste einem heiligen Gott wohlgefällig sein. Wie heilig ist Gott? Ein bisschen, sehr, viel oder unendlich? Und wenn Gott unendlich heilig ist, muss auch das Opfer unendlich heilig sein. Ihr Lieben, es steht alles auf dem Spiel. Und deswegen macht der Engel das so deutlich bei Josef: Das von ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Weil nur so konnte es der Gottmensch sein. Ganzer Gott und ganzer Mensch zugleich. Und das musste so sein. Wenn er nur Mensch gewesen wäre, hätte er dich und mich nicht von unseren Sünden erretten können. Und wenn er nur Gott gewesen wäre, hätte er nicht sterben können. Denn Gott ist Geist und Gott kann nicht sterben. Aber der Herr Jesus Christus war beides. Bitte stellt mir keine weiteren Fragen. Aber Gott hat es so entschieden. Der Herr Jesus Christus war beides. Ganzer Gott. Und ohne auch nur ein Müh seiner Gottheit abzulegen, war er ganzer Mensch, um das Opfer zu vollbringen, was für dich und mich dann 30 Jahre später tatsächlich oder über 30 Jahre gebracht wurde, um sein Volk von seinen Sünden zu erretten. Der Engel sagt, Jesus wird retten. Zweitens, er kann retten, weil er der eingeborene Gottmensch ist. Und jetzt noch der letzte Punkt, und das ist für mich der tröstendste und der seelsorgerlichste. Wenn der Engel sagt, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden, dann heißt das auch noch ein drittes. Nicht nur, dass Gott retten wird, wie es dann auf Golgatha geschah, nicht nur, dass Gott retten kann, also dass dieses Kind wirklich würdig ist, die Schuld der Welt auf sich zu nehmen, stellvertretend für dich und mich, sondern das heißt auch noch drittens, Gott will retten. Wir schauen bei der Geburt Jesu in das Herz Gottes. Gott will retten. Das könnt ihr, das kann ich, das können wir bei der Geburt Jesu sehen. Das hat Gott auf sich genommen vor 2000 Jahren. Er will retten. Schon 2000 Jahre ist es her, ja, dass dieses erste Weihnachten geschehen ist, wenn ihr so wollt. Und in diesem Brennpunkt des Heilshandelns Gottes sehen wir wirklich sein Herz. Was ist denn die Geschichte in den folgenden 2000 Jahren des Menschen gewesen? Sind wir alle so heilig? Sind wir alle so unfehlbar? Sind wir alle so unerlösungsbedürftig? Wir müssen nur in unsere Tage schauen. Ob in die großen Zeitgeschehen, die Kriege, oder schaut unter uns, wie auch Liebe, meines Erachtens nach, und ich nehme mich nicht aus davon, ich klage niemanden an, Liebe erkaltet. Ihr Lieben, es ist kein Zweifel daran, wie die Sünde die Menschheit entstellt hat. 2000 Jahre lang danach ging diese Geschichte genauso weiter, wie auch schon Tausende, 4000 Jahre nach meiner Überzeugung zuvor. Das ist eine einzige Geschichte der Auflehnung des Menschen als erstes gegen Gott. Es ist sehr gefährlich, politisch zu sein in einer Predigt, aber ich muss in dieser Zeit mal diesen Satz wiederholen. Russe zu sein ist kein Problem, ist nicht das Problem und nicht die Schande. Ukrainer zu sein ist auch nicht das große Problem oder das große Glück. Auch Deutscher oder Jude zu sein ist in sich überhaupt nichts Besonderes, ist auch kein Problem. Wisst ihr, was das größte Problem ist? Nicht das Volk, nicht die ethnische Herkunft, nicht das Geschlecht, nicht die Rasse, wenn man diesen Begriff noch verwenden möchte. Der Mensch ohne Gott. Das ist das größte Problem. Und das gilt überall. Egal, ob du Russe oder Ukrainer, ob du Deutscher oder Jude bist. Der Mensch ohne Gott. Das ist das wahre Problem. Und schaut die letzten 2000 Jahre. Wie viele Beweise gibt es von diesem Leid, was wir uns untereinander antun, wenn wir uns nicht Gott unterwerfen, wenn wir nicht ihn König sein wollen, sondern wenn wir selbst Herren sein wollen. Wenn mein Reich dann gegen dein Reich kämpft, weil ich will Chef sein und du willst es auch. Und du willst es auch und ihr seid lebenslang aneinander gebunden. Das ist eine heiße Kiste. Ja. Wir Menschen sind erlösungsbedürftig. Und Gott auf diesen erlösungsbedürftigen Menschen trifft ein Gott, und jetzt hört noch mal bitte, der retten will. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist einige Zeit her, und ich kann euch nicht sagen, wann, da habe ich in meiner Bibellese zum ersten Mal einen Vers gelesen, der lautete wie folgt, und ihr werdet mein Volk sein, und ich werde euer Gott sein. Wer hat diesen Vers schon mal, das ist jetzt keine Kinderstunde, aber wer hat diesen Vers schon mal in der Bibel gelesen? Das freut mich. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Ich habe mir die Mühe gemacht, in der Vorbereitung der Predigt mal zu schauen, sag mal, wie oft gibt es eigentlich diesen Vers? Weil ich habe den irgendwann mal zum ersten Mal gelesen. Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Das drückt ja aus, Gott mit uns, Immanuel. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Und ich bin durch die Bibel gegangen mit den Hilfsmitteln, die ich habe. Das habe ich nur gefunden, also an wörtlichen Versen, wo wirklich wörtlich da steht, nicht sinngemäß. Sinngemäß sind es nochmal dreimal so viel. Aber ich habe euch die gelb markierten ausgedruckt. Das sind mindestens 2 Dutzend Verse, wo wörtlich immer wieder vom Anfang bis zur Offenbarung dieses Thema gebracht wird. Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ihr Lieben, Gott ist ein Gott, der in Beziehung lebt, schon seit ewiger Vergangenheit. Gott lebt in perfekter Beziehung. Gott der Vater mit Gott dem Sohn, Gott der Sohn mit Gott dem Heiligen Geist und Gott der Heilige Geist mit Gott dem Vater. Gott ist ein Gott, der in Beziehung lebt. Und Gott braucht eigentlich nichts, aber er schafft sich Menschen, er schafft sich dich und mich zur Beziehung. Gott will Beziehung mit dir. Gott liebt dich und will Beziehung mit dir. Das ist eigentlich unfassbar. Wer bin ich, dass Gott Beziehung mit mir haben will? Ja, noch viel unfassbarer, wo ich auch so ein Selbstsüchtiger bin, genauso wie du. Mein Reich komme, mein Wille geschehe, ist auch mein stilles Gebet. Und Gott will Beziehung. Und das wünscht er sich, das ist der Befund der Schrift, der sich durch die ganze Schrift zieht. Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Deswegen auch hier die Ankündigung, und das ist das dritte Argument des Engels an Josef: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Einer hat mich gefragt, kurzer Exkurs, warum denn nicht Jesus, warum denn Immanuel? Es gibt einen Unterschied zwischen Namen und Titel. Immanuel ist ein Titel, genauso wie Messias und Christus und Menschensohn und Sohn Gottes Titel sind. Aber Jesus ist sein Name. Also wir müssen unterscheiden zwischen Namen und Titel. Und deswegen wurde sein Name Immanuel genannt. Gott mit uns. Das ist Gott mit uns auf zweifache Art und Weise. Erstens, Gott wird Mensch. Gott mit uns. Aber zweitens, weil dieser Mensch, der wirklich in der Lage ist, die Schuld der Welt zu tragen, tatsächlich dann ungefähr 30 Jahre später deine und meine Schuld trägt. Warum? Einfach nur, um dich zu erlösen? Damit du ewig leben kannst? Nein! Damit das Wort sich erfüllen kann, was auch in Offenbarung steht. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, das ist Offenbarung 21. Das ist die ewige Ordnung. So wird es am Ende immer sein. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Gott wird bei den Menschen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Kannst du das fassen? Ich kann das wirklich, ehrlich gesagt, nicht fassen. Gott will Gemeinschaft. Und er will Gemeinschaft mit dir. Und dafür kommt der Jesus Christus in diese Welt, um deine Schuld zu tragen, um die Kluft, die die Sünde gerissen hat zwischen dir und Gott und zwischen mir und Gott, zu überwinden durch sein Blut am Kreuz von Golgatha. Das ist für mich in 2022 das Schönste an der Weihnachtsgeschichte. Immanuel, Gott mit uns. Gott will Gemeinschaft. Und ich will euch zum Schluss noch zwei Dinge sagen, die mir in der Vorbereitung, und der Prediger hat bekanntlicherweise den größten Nutzen von seiner eigenen Predigt, wenn er es ordentlich gemacht hat. Ich will euch zwei Dinge noch sagen, ich bin auf Seite vorletzte, die mich wirklich getröstet haben. Eigentlich braucht Gott keine Gemeinschaft. Ist euch das klar? Ich rede mal jetzt töricht. Ohne uns wäre es wahrscheinlich ein bisschen leichter gewesen, oder? Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, die lieben sich wirklich. Die ehren sich wirklich, die achten wirklich einander höher als sich selbst. Ohne uns wäre es für Gott, ich rede jetzt töricht, ein ganzes Stück leichter gewesen. Aber das ist kein Geheimnis. Durch die ganze Erlösungsgeschichte, durch die ganze Heilsgeschichte, bekommt Gott die Gelegenheit, uns wirklich zu zeigen, wie er ist. Voller Gnade und voller Barmherzigkeit. Das ist das Erste, was mich getröstet hat. Und jetzt gibt es noch ein Zweites. Und das habe ich wirklich neu gelernt bei der Vorbereitung. Ich habe euch doch gesagt, es gibt über 2 Dutzend Mal diesen Vers in der Bibel, und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Aber jetzt kommt's, neue Erkenntnis für mich und vielleicht auch für euch. Wisst ihr, wann am häufigsten dieser Satz gesagt wird in der Bibel? Ich bin ja so froh, dass es keiner weiß. Ich wusste es auch nicht. In den großen Propheten Hesekiel und Jeremia. Sowohl in Jeremia 7-mal und sowohl in Hesekiel 7-mal. Nirgendwo in der Schrift wird häufiger dieses Thema bemüht, und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein und wir werden in Frieden miteinander leben, ich werde bei euch sein. Gerade da, jetzt spult mal zurück, was waren denn die großen Propheten? Wann sind die denn aufgetreten? Genau da, wo das Volk Israel den schlimmsten Lebensstil geführt hat, wo sie Kinder fremden Göttern geopfert haben, wo sie abtrünnig wurden, wo sie aufs Übelste gegen Gott gesündigt haben. Da wiederholt Gott immer wieder die Sehnsucht seines Herzens. Es wird der Tag kommen. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Das ist unfassbar, dass Gott genau in der Zeit, wo die Beziehung am schlimmsten gestört war, immer wieder diese Sehnsucht zum Ausdruck bringt, es kommt der Tag. Und das, ihr Lieben, was wir heute feiern, das ist die Grundlage dafür, dass das in Offenbarung 21 für dich und mich in Erfüllung gehen wird. Wir werden frei sein von diesen Sünden, die wir uns untereinander antun. Wir werden auch frei sein von dem Leid der Sünde, was uns angetan wird. Wir werden frei sein von Krankheit, Leid, Tod und Schmerz. Durch Immanuel, Gott mit uns. Weil der Jesus Christus, und daran denken wir heute Nachmittag, tatsächlich den Weg angetreten ist, wurde von einer Jungfrau geboren, hat gelebt, hat das perfekte Leben gelebt, was du und ich eigentlich hätten leben sollen. Und ist den Tod gestorben, den ich und du eigentlich vor einem heiligen Gott hätten sterben müssen. Aber zur Rechtfertigung ist er auferstanden. Er ist nicht im Tod geblieben. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und er ist gen Himmel gefahren, bereitet uns Wohnung, weil er will, dass wir sein Volk sind. Und von dort wird er wiederkommen. Diejenigen, die das glauben, was auch Josef glaubte, denn er nahm dann diese Maria zu sich. Das war die Wiedergeburt, wenn ihr so wollt. Oder das war ja das Gläubigwerden des Josef. Wer das in seinem Herzen auch heute glaubt, da wird auch Gott bei ihm einziehen, wird Weihnachten werden, wird Gemeinschaft haben, ungebrochene Gemeinschaft, weil das Blut Jesu dann auch dein Herz reinwäscht. Und du wirst dich freuen dürfen, nicht nur auf diesen Abend, sondern ganz besonders, denn mit viel Stress, das weiß ich, auch für mich, sage ich euch, kaum eine Predigt war so angefochten wie diese Heiligabendpredigt. Aber es wird der Tag kommen, wo wir wirklich ungebrochene Gemeinschaft mit diesem Gott haben dürfen, der sich diese Gemeinschaft so sehr wünscht, dass er Immanuel, Gott mit uns, in diese Welt sendet. Gott wird retten, und ich hoffe auch dich. Gott kann retten, weil der Herr Jesus Christus, der eingeborene Gottmensch, das Lamm Gottes war, was der Weltsünde, auch deine Sünde getragen hat. Und Gott, und damit schließe ich wirklich, Gott will retten. Immanuel, Gott mit uns. Lass uns noch aufstehen und dem Herrn dafür danken. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass wir heute zurückschauen dürfen auf diesen Moment, wo du tatsächlich den Weg in diese Welt angetreten bist. Nach der Verheißung, die schon in 1. Mose 3,15 der Eva sogar gegeben wurde, aus dem Samen der Frau, wird der Messias, wird dieser Erlöser kommen. Der Widersacher, ja, hat dich in die Ferse gestochen, du bist ans Kreuz gegangen, du bist für unsere Schuld gestorben. Aber du hast Satan den Kopf zertreten. Die Sünde hat keine Macht mehr für die, die wirklich dich, das Lamm Gottes, im Glauben annehmen, so wie es auch Josef getan hat. Herr Jesus, danke, dass du gerettet hast. Danke, Herr, dass du retten konntest. Und danke, Herr, dass wir auch heute durch diesen Text mehr oder minder in dein Herz schauen durften. Du bist ein Gott, der retten will. Immanuel, Gott mit uns. Du sehnst dich nach Gemeinschaft mit uns Menschen. Dafür bist du nicht nur vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen, dafür rettest du auch heute Menschen und wirst auch noch weiter, solange Gnadenzeit ist, Menschen zu dir ziehen, damit eines Tages aus jeder Sprache, aus jedem Volk, aus jeder Nation Menschen wirklich dich loben und preisen, in Frieden und in Gemeinschaft mit dir leben können. Wir danken dir, Herr, für Weihnachten, auch für dieses in diesem Jahr. Und mögest du Gnade schenken, dass es wirklich Weihnachten ist in jedem unserer Herzen. Hab herzlich Dank für deine Gnade und deine Treue. Amen.